Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Heute mit einer, ja, ich traue mir sagen, einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir sind zum einen in einer ganz besonderen Location, mitten in der Allianz Arena, weltbekannt. Und wenn ich wir sage, dann sind das zum einen meine Wenigkeit, Ralf Exel.
Ja, und ich, Taufik Kalil, und damit man mal die Stimmen schon mal zuordnen kann. Und dann begrüßen wir heute das würde jetzt alleine schon die Stunde dauern, die wir eigentlich machen wollen, wenn man mal alles zusammengefasst hat. Aber einfach mal in aller Kürze, einen der erfolgreichsten deutschen Fußballer der Geschichte, Weltmeister, Champions League-Sieger, langjähriger Kapitän des FC Bayern, der Nationalmannschaft, ein Mann, der für Disziplin, Intelligenz und Führungsstärke steht. Doch mindestens genauso spannend ist sein Weg nach der aktiven Karriere. Herzlich willkommen, Philipp Lahm.
Servus zusammen, ich freue mich sehr.
Wir uns auch, wir freuen uns sehr in diesen Zeiten, in denen es ja auch viel über Fußball zu besprechen gibt, aber wir wollen ein bisschen über deinen Weg sprechen, den du so zurückgelegt hast. Und zu Beginn unseres Podcasts sagen wir mal Hopp oder Top, zwei Begriffe, man kann sich einen aussuchen, vielleicht ein bisschen erklären. Der erste ist vielleicht schwierig, FC Bayern oder deutsche Nationalmannschaft?
Ich muss mir jetzt einen aussuchen.
Ja, oder oder beide.
Ja, beide, weil das eine hängt ja mit dem anderen zusammen, also da ich ja als Kind ziemlich früh schon zum FC Bayern gekommen bin, beim kleinen Verein in München angefangen habe, dann eben zum FC Bayern gekommen bin, da dann alle Jugendmannschaften durchlebt habe, über Stuttgart dann bei Bayern München Profi werden durfte und auch zum Nationalspieler geworden bin. Also ich würde es dann zusammenfassen mit ganz einfach Fußball und Leidenschaft.
Das nächste ist ein Thema, was im Moment die Fußballwelt umtreibt. Nein, wir reden noch nicht über die Nationalmannschaft, sondern VAR oder lieber der Schiedsrichter mit Fehlern, so wie das früher mal war.
Ach, ich bin eigentlich ganz froh gewesen, so wie es war, und dass der Schiedsrichter die Entscheidungen eben trifft oder das Schiedsrichterteam. Auch damals gab es ja schon ein Team sozusagen mit den Linienrichter oder dann den vierten Offiziellen. Hat mir immer gut gefallen. Klar, in manchen Dingen, ich habe häufiger profitiert, wenn ich ehrlich davon bin, dass der Ball ab und zu hinter der Linie war, dann aber nicht gezählt wurde gegen uns. Also wenn ich an die Nationalmannschaft in Südafrika denke, aber auch im Pokalfinale war mein Ball hinter der Linie und hat nicht gezählt. Also ich habe eigentlich davon profitiert, aber da würde ich mir schon wünschen, also wenn es ein Tor ist, da ist der VAR wirklich absolut sinnvoll. Abseits finde ich auch eigentlich sinnvoll. Viele andere Dinge würde ich mir wünschen, dass der Schiedsrichter auf dem Platz eben die Entscheidung trifft und er oft auch in der Situation, in der Schnelligkeit, wie das passiert, doch oftmals den klaren Blick vielleicht sogar hat, als wenn man sich das paar Mal in der Zeitlupe, in der Wiederholung dann wirklich anschaut. Deswegen, also ich bin froh, dass ich eigentlich in der Zeit Fußball gespielt habe. Ich bin auf den Amateurplätzen der Welt unterwegs, oder besser gesagt in Deutschland hauptsächlich. Und da gibt's auch kein VAR. Also das zieht sich durch den ganzen Fußball eben. Es gibt einen Schiedsrichter, da passieren auch Fehler, das gehört einfach dazu. Auch Spieler machen Fehler. Deswegen war ich eigentlich froh, dass ich in der Zeit Fußball gespielt habe.
Es geht auch ein bisschen die Emotionen manchmal flöten. Ne? Es fällt ein Tor und dann schauen wir alle eine Minute, zwei Minuten, vier Minuten und wir reden und reden und diskutieren und es passiert nichts und irgendwann wird das Tor gegeben oder auch nicht. Das war früher, hast du ein Tor gemacht und dann konnte man eigentlich sich freuen meistens.
Okay, der Gegner hat sich dann oft beschwert, weil es vielleicht doch abseits war oder was auch immer. Also ja, ich glaube, wir würden uns alle wünschen, und es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, dass alles einen Tick schneller geht einfach und dass es übersichtlicher ist, dass alle wirklich Bescheid wissen, die im Stadion sind, die Zuschauer zu Hause, die am Radio sind oder was auch immer, die Zuhörer. Also ich glaube, wir würden uns einfach wünschen, dass es schneller und schneller geht. Vielleicht braucht man dafür einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, auch da fehlt ein bisschen die Klarheit. Also wie wird was eigentlich dann entschieden? Wie schnell geht's eigentlich? Also ich glaube, da sind noch ein paar Fragen offen. Ich bin überhaupt kein Gegner vom VAR, das muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das noch besser zu entwickeln.
Und wie heißt es beim Amateurfußball seit Jahrzehnten? Abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Genau, genau, der Klassiker einfach.
Genau. Nächstes Hop oder Top, Kapitän oder Teamplayer?
Ja, das gehört ja definitiv mit zusammen. Ich glaube, ein Kapitän muss ein absoluter Teamplayer sein, sonst ist er kein Kapitän. Und deswegen, ich habe es geliebt, in einer Mannschaft zu spielen. Ich habe es geliebt, aufzuwachsen in einer Mannschaft als kleines Kind eben, dass es andere gibt, die mich unterstützen, aber dass ich auch andere unterstützen kann, das gemeinsam gewinnen, verlieren, hat mich einfach geprägt mein Leben lang. Und ich glaube, nur wenn man genau das lebt, kann man am Ende Kapitän werden oder wird man irgendwann berufen für dieses Amt. Und das war natürlich schon was ganz Besonderes, Kapitän zu sein von meinem Verein, dem FC Bayern sozusagen, aber vor allem die Nationalmannschaft auf Feld zu führen zu dürfen. Ein absolutes Privileg, das ich da hatte, seine Nation vertreten zu dürfen und dann aber auch noch als Kapitän. Das ist unbeschreiblich und es war ein tolles Gefühl und ich glaube, das wird man nur, wenn man absoluter Teamplayer ist.
Der nächste ist, glaube ich, auch ein schwieriger. WM oder Champions League Pokal?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, dass für uns, die Spieler vom FC Bayern und meiner Generation, für dieses unglaublich wichtig war, den Champions League Titel zu gewinnen 2013. Wir haben davor ein paar Finals verloren. Wir sind mit der Nationalmannschaft immer weit gekommen, aber der letzte Schritt hat immer so ein bisschen gefehlt. Und da war dieser internationale Titel 2013 im Finale unglaublich wichtig für uns Bayern-Spieler. Und es hat natürlich dann geholfen, ein Jahr später, 2014, uns Bayern-Spieler, aber ich würde auch sagen, die Dortmund-Spieler, die dann eben ein Jahr vorher gegen uns im Finale war. Also, dass wir die Erfahrung gesammelt haben, dass wir ganz vorne mitspielen können, international, hat einfach dann geholfen, um den Weltmeistertitel 2014 dann gemeinsam zu gewinnen. Deswegen würde ich das eine ohne dem anderen, oder das eine wäre ohne den anderen vielleicht nicht passiert, weiß man immer nie im Nachhinein. Natürlich gibt es nichts Größeres für einen Fußballer als Weltmeister zu werden. Das ist außer Frage.
Weil es halt auch noch seltener ist, oder?
Es ist halt einfach alle vier Jahre. Da gehört ja auch ein bisschen Glück dazu, für eine Nation spielen zu dürfen, die überhaupt die Chance hat, Weltmeister zu werden. Da gibt es nicht so viele Nationen, das muss man ganz klar sagen. Und da sind wir natürlich privilegiert in Deutschland, dass wir in der Regel immer dabei sind, dass wir dann auch meistens ein Wörtchen mitreden können. Vielleicht die letzten Jahre nicht jetzt unbedingt, aber davor war es eben immer der Fall. Also da gehört so viel dazu und eben die Seltenheit, dass es nur alle vier Jahre stattfindet. Trotzdem, also der Champions League-Titel mit dem FC Bayern war unglaublich. Vor allem, da wir davor eben auch gescheitert sind im Finale, so nah dran waren, auch das unglaubliche Finale der Horm hier in der Allianz Arena, was unglaublich bitter war. Und dann gewinnt man ein Jahr später diesen Titel, unbeschreiblich einfach.
Wir haben auch eine Frage an unsere Gäste immer. Und du bist ja Münchner, du bist der Bayer, darum wirst das du besonders gut beschreiben können, glaube ich. Wir heißen ja Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Was heißt für dich Geschmeidig?
Boah, das ist schwierig zu beschreiben für jemanden, der Geschmeidig nicht kennt. Also Geschmeidig ist so, es ist wirklich schwierig zu erklären. Das ist Geschmeidig. Also das ist gut, schön, mit einer Art Lockerheit auch so verbunden. Ich würde sagen, so das WM-Finale gegen Argentinien war schon auch geschmeidig hinten raus dann. Also locker, easy war eher dann das Halbfinale gegen Brasilien. Aber das war schon nicht geschmeidig, das war der Wahnsinn einfach. Also
gewaltig.
Das war gewaltig, ja genau. Aber geschmeidig ist so, ja, so eine Art Lockerheit, was Schönes und ja.
Wir sind sonst oft eben im Tal in unserem Podcast-Studio, wo wir sind, eben im Herrschaftszeiten. Heute in der Arena, wie gesagt, wenn wir den Philipp Lahm kriegen, dann gehen wir in die Arena. Es ist der 6.7., wir sagen das dazu, denn wir gehen ja am 7.7. gehen wir ja eben, also morgen, heute Nacht quasi on air. Wir wissen, im Moment passiert ständig irgendwas anderes. Wir haben ein paar Sachen, die sind immerhin in Beton gemeißelt und sollte es ein bisschen laut werden, in der Arena wird im Moment kein Fußball gespielt, es wird für ein Konzert nach dem anderen aufgebaut. Das muss man dazu sagen, wenn es mal klopft und klackert. Es sind jede Menge Kranfahrzeuge stehen hier. Es sind Reisegruppen.
Die nicht die nervösen Finger vom Taufik.
Nee, genau. Sonst bist du immer der am Tisch klopft, wissen wir. Deswegen, das wollen wir gleich mal vorneweg sagen. 9. Juni 2006, 18.06 Uhr. Nimm uns mit.
Wahrscheinlich das Eröffnungsspiel.
Exakt.
Eröffnungsspiel. Sechste hier Minute. In der Allianz Arena.
Wo war's? Da unten, oder?
Hinter dir. Weit weg von hier. Kann ich mich natürlich gut dran erinnern. Also, auch da muss man ja eigentlich ausholen. Also, das Privileg zu haben, eine Heim-WM zu spielen. Ich glaube, als Sportler, aber auch als Fußballer, das ist was Unglaubliches, was Unbeschreibliches in seinem Land sozusagen. Dann hatte ich das Glück, ich bin gebürtiger Münchner, das Eröffnungsspiel in meiner Stadt, in Anführungsstrichen, bestreiten zu dürfen. Ich habe davor eine Armverletzung gehabt, 2-3 Wochen vor dem Turnier, musste operiert werden, wusste nicht, ob ich mit der Schiene überhaupt auflaufen darf. Also es war ein großes Thema, weil der Schiedsrichter vor jedem Spiel entscheiden muss, ob das gefährlich für den Gegner ist oder nicht. Also wusste ich bis vor 1,5 Stunden vor dem Anpfiff, wusste ich nicht unbedingt, darf ich jetzt spielen oder nicht spielen. Dann durfte ich spielen und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin nicht der geborene Torjäger. Und dann in Anführungsstrichen auch wieder in meinem Stadion das erste Tor einer WM zu schießen. Unbeschreibliches Gefühl, hat man auch bei meinem Jubel gesehen. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen sozusagen. Und unglaublich und war ein Startschuss für unglaubliche 4 Wochen für uns Spieler, aber ich glaube auch für unser Land, die wir alle, die das miterleben durften in unserem Land, nicht vergessen werden.
Wie würdest du das Tor einordnen? Du hast ja so viele tolle Momente, wir haben schon gesprochen, wir im 2014 Pokal hochhalten, die Champions-Finals 2013, Wembley-Stadion, da den Pokal zu gewinnen, ist ja Wahnsinn. Dann ein Tor beim Eröffnungsspiel in der eigenen Stadt, wie würdest du diesen Moment einordnen?
Ja, die Titel sind schon größer, wenn man die großen gewinnt, aber für den Moment... es war ja auch kein hässliches Tor, also ich würde sagen, es war mein schönstes
Robben,
Tor.
Robben von der anderen Seite.
Ja, so ungefähr. Also war eines meiner schönsten Tore und ich würde sagen, diese 4 Wochen, also ich nicht auf den einen Moment, sondern diese 4 Wochen waren sicher mit die schönsten 4 Wochen als Fußballer, die ich erleben durfte, weil man einfach im Laufe des Turniers gemerkt hat, dass was Fußball eigentlich bedeutet für die Menschen, aber was Fußball auch für eine Kraft hat, Menschen so zusammenzubringen und dass uns die Welt auch anders kennengelernt haben. Wie sind eigentlich die Deutschen? Die können fröhlich sein, sind absolut weltoffen und man kann mit ihnen Spaß haben über Wochen. Und das Wetter ist auch noch gar nicht so schlecht in Deutschland, wie wir dachten. Also da hat so viel zusammengepasst. Wir konnten uns zeigen, wie wir eigentlich sind, wir in unserem Land, also wir Gastgeber. Das war einfach so herrlich und deswegen... Diese 4 Wochen werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, weil die einfach so unglaublich waren und es ist so schön, wenn man dann eben mit Menschen zusammensitzt und dieses Ereignis einfach teilt und die, egal wo ich bin, so viele sprechen mich immer noch auf 2006 und nicht nur auf mein Tor, sondern eigentlich auf dieses Gefühl, das wir da hatten, dieses Wir-Gefühl, dieses zusammen etwas erleben dürfen und das war einfach herrlich, deswegen... ja, will ich das nicht missen, was da passiert ist. Und es hat gar nichts mit meinem Tor eigentlich zu tun.
Philipp, du hast 3 Weltmeisterschaften gespielt. Die erste war eine besondere. Jede ist ja besonders. Und die letzte war dann halt auch nochmal eine besondere, 2014. Du bist der letzte deutsche Kapitän, der eine Hand an den WM-Pokal legen durfte als erster. Du hast danach aufgehört. Hättest du auch aufgehört, in der Nationalmannschaft muss man sagen, nicht als Fußballer, wenn das mit dem WM-Titel nicht geklappt hätte, oder hättest du dann gesagt, vielleicht mache ich noch weiter, vielleicht will ich diesen Pokal, ich war so nah dran?
Also erstmal so, wie du gesagt hast, ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte, 3 tolle Weltmeisterschaften, also in tollen Nationen, also es war echt schön und die Menschen da auch kennenzulernen sozusagen über die Wochen, natürlich hier bei uns in Deutschland 2006, dann 2010 in Südafrika, was super schön und super interessant für uns war und auch sehr erfolgreich war, und dann natürlich Brasilien, eine absolute Fußballnation, da Fußball spielen zu dürfen dann auch und die Menschen da zu erleben, was für sie auch Fußball bedeutet einfach, das war unglaublich. Ich habe einfach schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor der Weltmeisterschaft für mich festgestellt, dass das mein letztes Turnier sein wird. Es war einfach so ein Gefühl, ich wollte mich auf den FC Bayern dann die letzten Jahre dann eigentlich konzentrieren. Die Doppelbelastung wurde ein bisschen viel. Es kommt dann eine Familie eben auch dazu mit dem Sohn. Dann ist auch manchmal, wo man Dinge hinterfragt, vielleicht mehr als vorher. Und es war so, Generationen verändern sich auch und es kommt eine neue Generation dazu und für mich war einfach das Gefühl, ich muss auch der neuen Generation ein bisschen mehr Raum vielleicht auch lassen und Platz lassen und vielleicht bin ich nicht der richtige Kapitän mehr für die nachstehende Generation. Und das alles hat für mich einfach eine Rolle gespielt, wo für mich dann klar war, das wird das letzte Turnier meiner Karriere, egal was passiert. Und vielleicht habe ich einfach in meinem Leben sehr viel Glück. Vielleicht haben wir uns das auch verdient als Generation, dass wir dann eben mit den Titel oder den Titel gewinnen und ich mit den Titel dann eben auch abtreten kann von der Nationalmannschaft. Mein engstes Umkreis wusste, dass ich aufhöre nach dem Turnier. Deswegen war für mich auch unglaublich intensiv die Wochen, weil ich wusste, jedes Länderspiel nach der Vorrunde kann mein letztes Länderspiel werden.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema, wobei wir es eigentlich am Schluss noch vertiefen wollten. Wir alle fragen uns, Journalisten, Freunde, Fußballer, Hobbyfußballer, meine Truppe Montagabend, was ist dann eigentlich nach 2014 mit dem deutschen Fußball passiert? Ist es das Thema, weil du gerade die Generationen ansprichst? Ist es jetzt eine andere Generation? Ich habe mich mal mit den Bender-Zwillingen unterhalten, die auch ein bisschen geklagt haben, dass sie gesagt haben, wir dienen früher in Dortmund und Leverkusen waren früher, hat man dann auch einen Kasten Bier in die Kabine gestellt und hat sich gefetzt oder gefreut. Und heute geht jeder Spieler rein, zieht sein Smartphone raus und will nur sehen, was er für Klicks hat oder was er für Impressions hat oder sonst irgendwas. Da hat sich schon viel getan. Natürlich, die Gesellschaft ändert sich, auch der Fußball ändert sich. Der deutsche Fußball offenbar auch. Denn diese erfolgreichen Zeiten von euch, da warten wir lange drauf gerade.
Ja, ich finde, also ist immer, also man kann es nicht bewerten, ob besser oder schlechter, sondern einfach, man muss einfach, unsere Eltern sind auch anders aufgewachsen wie wir. Wir haben einen ganz anderen Einfluss und die Generationen danach haben auch einen anderen Einfluss. Also wahrscheinlich wären wir auch da gesessen mit Smartphones, wenn es die damals schon gegeben hätte. Also das liegt ja nicht immer an den Spielern oder an der Generation, sondern die Generationen wachsen einfach unterschiedlich auf. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, man muss sie halt dann anders vielleicht beeinflussen und vielleicht die Ansprache auch anpassen und so. Und auch das braucht vielleicht Zeit. Und auch die Spieler müssen sich entwickeln und man muss ihnen Raum geben zum Entwickeln. Also es ist schwer, an einer Sache festzumachen und ob die Generation, also bis jetzt hat es Deutschland immer geschafft eigentlich, von Generation zu Generation immer wieder erfolgreich Fußball zu spielen. Und jetzt gab es einfach eine Phase, wo die Entwicklung nicht wirklich nach vorne ging, nicht wirklich gut war. Und jetzt muss man Lösungen finden, woran hakt es eigentlich. Und ich glaube, ich würde da eher das Große und Ganze. Also haben wir eine klare Idee, wie wir Fußball spielen wollen in Deutschland? Ist es vielleicht verloren gegangen? Also diese Klarheit, die wir immer hatten, auf den Positionen, in unserem System, wie wir spielen wollen, dann natürlich die, wo man heute oder wo man immer schon gesagt hat, die deutschen Tugenden, was aber eigentlich dazugehört, was uns immer stark gemacht hat, eben diese Klarheit auf dem Feld zu haben, robuste Spieler, die genau wissen, okay, wir stehen für die Mannschaft ein und wir müssen unseren Nebenmann unterstützen und jeder Zweikampf ist unglaublich wichtig für den Erfolg der Mannschaft und vielleicht ist das einfach auch ein bisschen verloren gegangen und daran muss man einfach arbeiten. Aber ich würde, also man muss auch die Generation immer ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir wachsen einfach alle verschieden aus. Das ist nicht besser, nicht schlechter, sondern wir werden anders beeinflusst. Und zu unserer Zeit gab es eben das Smartphone in der Kindheit noch nicht. Es war nicht möglich, alle Spiele einfach so anzuschauen oder von jedem Spieler die Highlights immer zu haben und Teil des Lebens zu sein. Von Lothar Matthäus damals, von Perle Barski oder Paolo Maldini, wenn ich über Deutschland hinaus, das war einfach nicht möglich. Man hat halt so die Spiele oder die Sportschau angeschaut. Ich weiß noch, dass ich mit meinen Großeltern heute im Stadion immer gehört habe. Also es gibt so viele verschiedene Einflüsse, die einfach Generationen haben. Ich hatte einen anderen Einfluss. Ich war froh, dass ich die Generation vor mir so noch hautnah erlebt habe, wie zum Beispiel Didi Hamann, aber auch Oliver Kahn. Also die haben mich auch beeinflusst auf ihre Art und Weise. Und das finde ich, ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich musste für mich klar machen, wie will ich eigentlich dann auch führen als Kapitän? Wie will ich das Team beeinflussen? Und so, glaube ich, also ist jeder geprägt und jeder versucht ja das Beste immer weiterzugeben.
Man sagt ja immer so, die Basis ist mal das Wichtigste. Es geht mal ganz unten los, wenn die Kleinen zum Fußball gehen und dann wachsen und wachsen und wachsen. War das früher bei dir, als du, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her, als du da bei der FT Gern angefangen hast in München, war das da noch anders? Weil du hast es angesprochen, das war so dieses Mannschaftsgefüge, wurden früher in der Ausbildung mehr auf andere Dinge Wert gelegt, als sich das vielleicht in den letzten 10, 12, 15 Jahren getan hat?
Zu 100% hat sich da was verändert, was ja, das habe ich ja gerade erklärt, weil alle wachsen anders auf. Also man hat viel mehr und ganz anderen Einfluss. Und das fängt, oder man kann sagen, das ist einmal die Ausbildung vielleicht, also oder wie kommt man zum Fußball auch. Es ist alles viel, viel näher. Also der Profisport ist gefühlt näher. Er ist genauso weit weg wie früher. Profifußballer zu werden ist genauso weit entfernt wie heute. Nur ist gefühlt durch die Digitalisierung ist es natürlich viel näher, weil man viel mehr Nähe hat zu den Profis, zu den Vereinen. Dann kommen sicher auch noch die Eltern dazu, die heute sehr eingebunden oder viele sehr oder anders eingebunden sind in Sachen berufliches Leben. Die Zeit ist vielleicht, wo man sagt, ja, man hat nicht mehr so viel Freizeit. Sportvereine oder Trainer werden dann oft werden die Kinder abgeben. Es ist aber Dienstleistung, also man erwartet trotzdem, obwohl das sehr, sehr viele Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler oder die meisten machen das ehrenamtlich, die Trainerinnen und Trainer, die ihre Zeit in Anführungsstrichen opfern, um Spaß zu vermitteln, um eben die Gemeinschaft zu vermitteln. Eltern dann aber trotzdem denken, ja, es geht um die Entwicklung meines Kindes, es muss Fortschritte im Fußball machen, weil es soll am Ende vielleicht dann ein Profifußballer draus werden. Also ich glaube, da hat sich schon viel geändert, was aber auch wieder nicht zu bewerten ist sozusagen, sondern es ist einfach anders. Es hat sich was geändert. Was sich nicht geändert hat, ist, dass so viele Menschen engagiert im Breitensport eben arbeiten, Spaß haben daran, das zu vermitteln und wir dankbar sein müssen, dass es so viele Menschen gibt, die wirklich sich engagieren in dem Verein und somit viel leisten für unsere Gemeinschaft und unsere Gesellschaft.
Aber Philipp, was sich auch nicht geändert hat, der Ball, Achtung, ich schmeiß auch gerne was für die Philipp-Lahm-Stiftung in die...
Der Ball ist rund und muss ins Eckige.
Der Ball ist rund, das Spiel dauert immer noch 90 Minuten und manchmal hat man das Gefühl, wenn man sich an diese Dinge mal mehr erinnern würde, so wie ihr das früher gemacht habt, das würde auch heute noch funktionieren. Aber es ist eine andere Art von Fußball plötzlich, die scheinbar nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, es fängt halt heutzutage schon früh an, dass man so experimentiert, dass man Dinge verkünstelt sozusagen und einfach Klarheit. Ich glaube, uns fehlt oftmals die Klarheit, also das Spiel wieder einfach zu halten und der Spaß und die Freude, vor allem im Breitensport und wenn Kinder und Jugendliche anfangen, geht's um Spaß und Freude und Miteinander. Und das war das, was ich mein Leben lang hatte, wo ich sehr dankbar bin, was mir Vereine gegeben haben, was mir die Mannschaften gegeben hat, aber auch Trainer. Wie wichtig es ist, eine Mannschaft zu haben, wie wichtig es ist, Teil einer Mannschaft zu sein, sein Bestes und seine Stärken der Mannschaft zur Verfügung zu stellen. Und das betrifft nicht nur mich, sondern alle anderen Mannschaftsmitglieder eben auch. Und dass ich auch Schwächen habe und die andere ausmerzen können in einem Team. Und dass man gemeinsam verliert, aber auch dann gemeinsam feiern kann, wenn man gewinnt. Und eben diese klaren Regeln, die der Fußball ja auch hat, wie wichtig es ist, spielerisch den Kindern zu vermitteln. Und das passiert halt vor allem im Mannschaftssport. Das passiert, weil es der Sportart Nummer eins ist, in erster Regel im Fußball. Und das habe ich alles gelernt im Fußball. Und da habe ich auch angefangen beim kleinen Verein, eben bei der FT Gern in München. Und darum geht es in erster Linie, weil am Ende kommen nur ganz, 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 ganz wenige, die werden am Ende dann überhaupt mit Fußball irgendwie Geld machen. Und in erster Linie geht es nicht darum. Für mich ging es immer darum, diesen Spaß mit der Mannschaft zu haben, das Spiel. Ich liebe Fußball, mir macht es heute noch Spaß, Fußball eben anzuschauen und zu sehen, wie die Mannschaftsteile so miteinander agieren. So das Team, ich finde das ist einfach so schön und das sehe ich immer wieder im Breitensport.
Ich hatte mal das Vergnügen, vor einigen Jahren waren wir zusammen in der Sportschule Oberhaching, da waren lauter so 13-, 14-Jährige, die kamen aus ganz Deutschland, super Fußballer. Und da hast du einen Satz gesagt, den ich spannend fand. Er hat gesagt, in Deutschland werden die Kids, wenn sie so gut sind, viel zu schnell in so Leistungszentren geschickt. Du würdest sie viel mehr kicken lassen mit Freunden draußen, was du gerade sagst, dieses Freundschaftliche. Verlieren wir dann vielleicht da den Anschluss oder machen wir gerade das wieder verkehrt, dass wir es zu schnell in Bahnen schicken?
Ja, vielleicht zu früh. Also ich weiß, dass der FC Bayern da, glaube ich, dann ein bisschen angepasst hat, dass sie dann ein bisschen später, also glaube ich, es gibt nicht mehr die U7, U8, das gibt es nicht mehr, sondern einen Tick später, was immer noch sehr, sehr früh ist. Aber die Frage ist, wie beeinflusst man sie sonst noch? Also nochmal, früher war nicht alles besser, es war einfach anders. Aber die Frage ist, was macht man heute? Also Jugendleistungszentrum ist ja, Anführungszeichen, nicht so schlecht. Also er hat ja auch was Gutes. Also man kann die Spieler, hat man da, man kann trainieren. Das ist ja sehr, sehr gut. Man hat eine Top-Ausbildung. Die Frage ist, lernen Sie oder sehen Sie noch oder haben Sie noch Interessen außerhalb des Fußballs sozusagen? Oftmals gehen Sie ja dann schon in eine Schule, wo sehr, sehr viel Fußball dann gespielt wird und alles. Ich bin halt auf eine normale Schule gegangen. Ich hatte Freunde und Freundinnen, die hatten mit Fußball gar nichts am Hut. Also ich hatte einen anderen Einfluss. Man hat andere Gesprächspartner, man kriegt auch einen anderen Einfluss. Man erfährt was anderes über, vielleicht über Musik, über was auch immer. Einfach andere Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, mit denen, wo man mal überlegt oder diskutiert auch. Und ich glaube, dass das eben enorm wichtig ist, dass es nicht immer nur um Fußball geht und nicht nur, wie gut habe ich trainiert oder so, sondern eben einfach auch einen Blick außerhalb des Fußballs eben hat. Und da müsste man, würde ich sagen, Jugendleistungszentrum gut noch anders beeinflussen, dass eben die Kinder und Jugendliche eben auch einen anderen Einfluss noch bekommen, außerhalb des Fußballs sozusagen.
Was wunderbar ist, man merkt es bei dir jetzt, seit wir den Podcast begonnen haben, wie du brennst eigentlich für die Kids, das kommt immer wieder raus. Und du hast eine Stiftung gegründet vor einiger Zeit und da geht es eben nicht nur um Fußball, die Philipp-Lahm-Stiftung. Ihr wollt da Kinder, Jugendliche unterstützen, aber eben jetzt nicht, dass sie den Pass besonders toll schießen und abseits erkennen, sondern ganzheitlich eigentlich, oder?
Genau, es geht in erster Linie um Gesundheit, weil das ist das größte Hab und Gut, was wir haben. Gesundheit und Bildung. Wenn ich an das Sommercamp denke, ist es eben kein Fußballcamp, weil auch nicht jedes Kind gerne Fußball spielt. Und ich will ja alle Kinder erreichen und allen Kindern etwas mitgeben. Und da geht es einfach um, wir wollen Gesundheitskompetenzen ihnen vermitteln. Es geht um drei Bereiche eigentlich, Bewegung, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Hat eben nichts mit Fußball zu tun, hat aber was mit Team zu tun. Eben, man muss zusammen agieren auch, sich unterstützen. Jedes Kind hat Stärken. Wir haben tolle Partner gewonnen für das Sommercamp. Das erste Sommercamp ist 2009 entstanden. Und seitdem jedes Jahr mindestens ein Sommercamp eben. Wir haben die Philipp-Lahm-Schultour mit der AOK Bayern zusammen, wo wir in Schulen auch da Kompetenzvermittlung in dem Thema Gesundheit, einfach ihnen die Themen näher bringen, um sie ja vorzubereiten auf das Leben sozusagen oder ihnen die Dinge, die mir wichtig waren, ihnen mitzugeben. Und das betrifft natürlich vor allem Kinder und Jugendliche, weil sie kann man früh auf wichtige Dinge ansprechen, aber vor allem ihnen auch die wichtige Dinge mitgeben oder Hilfsmittel ihnen mitgeben. Und das machen wir in erster Linie mit dem Sommercamp, so wie mit der Schultour.
Du hast gesagt, es ging schon 2009, hast du sowas gemacht. Du warst bei der WM 2010 in Südafrika. Du hast mit deiner Stiftung dort viel getan. Ihr habt Plätze gemacht. Ich selber hatte das Glück, dass ich mal in Kapstadt zu Pfarrer Otto Kohlstock durfte, okay, nach Philippi. Den habe ich besucht. Und die haben mich danach, wie heißt das, Kilani oder so ähnlich, in dieses Township, die nicht ganz ungefährlich war, mit Leibwächtern da, also die auf mich aufgepasst haben, da Jungs von denen. Spannende Sachen damals. Du hast das gemacht, da warst du noch sehr jung, hast du mit solchen Sachen angefangen. Wieso? Wie kam das bei dir? Man hat das Gefühl, die meisten Fußballer heute in dem Alter, wie du damals warst, das war 3 Jahre, 2009, nach deinem Tor hier in München im Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Die meisten heute schauen eher, wie groß ist die Garage, passt da vielleicht noch ein Auto rein? Du hast dich damals mit diesen Themen beschäftigt. Wie kam das? Wie kamst du dazu, ja, auch diesen sozialen Gedanken nach außen zu tragen?
Also es war 2007, als ich meine Stiftung dann gegründet habe, bin aber im Sommer davor, also 2007 im Sommer, es war klar, die Weltmeisterschaft findet statt, 2010 in Südafrika. Ich hatte viele Anfragen von sozialen Einrichtungen, ob ich Botschafter werden will und alles. Und habe mir dann überlegt, ja, warum reise ich eigentlich nicht nach Südafrika und schaue mir mal das Land an, wo die zukünftige Weltmeisterschaft stattfindet. Und ich war sehr privilegiert, bin ich bis heute. Ich durfte mit meinem Hobby, den durfte ich zum Beruf machen, habe da auch einiges verdient natürlich, habe mir dann eben überlegt, schauen wir uns das Land mal an, schauen mal, was auf was wir uns da einlassen auch, wie schön das Land auch ist. War nicht nur in Südafrika, sondern auch im Swasiland, im Nachbarland. Und habe da einfach unglaublich viel Armut gesehen, habe unglaublich viele Kinder und Jugendliche gesehen, die überhaupt keine Perspektive haben, aus den Townships irgendwie rauszukommen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und daraus ist dann mein Wunsch entstanden, warum gründe ich nicht einfach eine eigene Stiftung sozusagen? Und das habe ich dann Ende 2007 eben gemacht, eine eigene Stiftung gegründet. Da kann ich entscheiden, für was sie steht, die Stiftung, wo ich helfen will. Und so war das für mich klar. Ich hatte immer, privilegiert heißt ja nicht nur, dass ich einen Sport hatte oder ein Hobby, das ich zum Beruf machen durfte. Ich hatte immer eine Familie um mich herum. Ich hatte meine Freunde um mich herum. Ich hatte immer warmes Essen. Und das ist für viele gar nicht so selbstverständlich, was wir immer in Deutschland uns denken. In Afrika sowieso nicht. Aber selbst in Deutschland ist es heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder immer warmes Essen haben, ausreichend Essen haben. Und deswegen war für mich klar, ich will da ansetzen, ich will die Kinder und Jugendliche unterstützen und das eben mit meiner Stiftung seit 2007.
Ja, du bist so reflektiert, da können sich alle eine Scheibe abschneiden, einfach mal über den Tellerrand rauszuschauen. Hat's das auch einfacher gemacht dann am Ende der Karriere, als du dann wusstest, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch beim FC Bayern geht's dann irgendwann nicht mehr. Du hast ja relativ schnell dann viele neue Projekte beruflich eben auch die Stiftung gemacht. Andere fallen da in ein riesengroßes Loch und sagen, boah, was mache ich jetzt? Habe ich 15 Jahre Fußball gespielt, das habe ich gar nichts mehr.
Definitiv hilft es. Also mir hat es definitiv geholfen und kann ich auch nur jedem raten, während der Karriere einfach zu schauen, was interessiert mich einfach noch? Wo habe ich Interessen? An was habe ich Interesse? Das hat mir sehr geholfen. Einmal natürlich meine Stiftung, die ich ja da schon sehr, sehr lang hatte. Aber also ich hatte da auf jeden Fall was. Dann hat mich das Unternehmertum einfach unglaublich interessiert und habe dann eben auch da Ende meiner Karriere schon investiert in Unternehmen, Zeit investiert auch, um Einblicke zu gewinnen in verschiedene Unternehmen und das hat natürlich geholfen, weil du weißt, du gibst dir das auf, was du am besten kannst und wahrscheinlich wird nichts mehr kommen, was du so gut kannst, wie das, was du gerade aufgibst. Deswegen ist es schon eine spezielle Situation und in der Regel bist du halt zwischen 30 und 40 Jahren, manche vielleicht auch noch einen Tick älter als 40, aber du hast noch einen langen Weg hoffentlich vor dir, dein Leben und das solltest du sinnvoll und mit, ich finde immer auch mit Herausforderungen begegnen und somit war aber für mich klar, okay, ich habe ja andere Sachen, ich habe eine Beschäftigung, ich habe Termine, ich kann einfach in Urlaub gehen und danach habe ich mein Büroleben sozusagen mehr oder weniger und deswegen hat ja, war es deutlich einfacher natürlich, meine Karriere zu beenden und deswegen an jeden Rat, an jeden Spieler, sich während der Karriere schon mal zu schauen, wo habe ich eigentlich Interessen für die Zukunft.
20.05.2017 ist dein letztes Spiel gewesen gegen den SC Freiburg und deutlicher,
gut vorbereitet,
deutlicher Sieg, muss man sagen. Danach gab es die Meisterschale, natürlich was auch sonst. Das war ja eben in diesem Streak, wo es, glaube ich, etwas 11 Jahre am Stück die Meisterschale gab. Aufhören, wenn es am schönsten ist, ist, glaube ich, etwas, ist ein Satz, den du auch mal gesagt hast, ist das, was viele nicht immer schaffen. Du hast gesagt, eine Perspektive ist ganz wichtig, dass man weiß, was danach kommt. Trotzdem, du hast noch einen Vertrag gehabt beim FC Bayern. Du bist ein Jahr vor Vertragsende raus. Du hast auf viel Geld verzichtet. Du bist einfach von heute auf morgen, hast du gesagt, ich mache Schluss. Es gibt, wenn man so mit Sportlern redet, die sagen oft, der Morgen danach, wenn es kein Flutlicht mehr gibt, wenn nicht mehr die Umkleidekabine bereit ist, wenn du da nicht mehr hinkommen musst und alles, das ist schwierig, weil man sich dann finden muss. War das was, vor dem du Angst hattest oder aber eben nicht, weil du die Perspektive hattest? Da scheitern ja dann auch viele, die nicht genau wissen, was sie machen und dann nochmal ein Comeback versuchen und nochmal ein Comeback versuchen.
Erstmal vorne, also ich glaube, daran sieht man ja auch, dass ich nicht wegen dem Geld Fußball gespielt habe, sondern weil mir einfach der Sport unglaublich Spaß macht und mir, also wäre ich nicht Profi geworden, hätte ich weiter Fußball gespielt, weil der Spaß einfach an dem Sport und das in der Mannschaft finde ich einfach sowas Herrliches, sowas Schönes und ich konnte einfach eine klare Entscheidung für mich treffen und für mich hat es einfach, das hört sich jetzt ja auch komisch an, aber mir hat es einfach gereicht. Also es war so, dass ich gesagt habe, ja, es ist so schön in der Mannschaft, also so die Kabine und so das Spezielle mit seinen Mannschaftskameraden, aber vor allem auch dem Team herum und so. Das ist schon was ganz Spezielles, was man danach sich irgendwie anders suchen muss, weil das ist sowas, das hat mir mein Leben lang, war das Teil von mir, sich in der Mannschaft eben zu bewegen, das muss man sich dann irgendwie auf eine andere Art und Weise suchen. Natürlich ist es was Schönes, hier zu spielen, ausverkauftes Stadion, die Menschen jubeln einem zu und dieses die Erlebnisse und das Adrenalin ist natürlich was Spezielles. Aber ich wollte eben auf meinem höchsten Niveau aufhören. Ich war Kapitän vom FC Bayern und für mich war immer wichtig, das vorzuleben. Ein Kapitän muss vorleben, tagtäglich, was bedeutet Kapitän eines Vereins wie den FC Bayern zu sein, genauso wie bei der Nationalmannschaft. Ich wollte es tagtäglich vorleben. Das heißt, ich bin immer da, ich gebe immer mein Bestes. Natürlich wird man irgendwann erfahren und weiß auch mal, wann man sich ein bisschen zurücknehmen kann im Training oder so, aber dass es nicht auffällt, sondern also für die Mitspieler. Ich habe mich immer als Vorbild gesehen, wenn unser Kapitän jeden Tag Leistung bringen kann, dann war das auch Druck für die anderen. Sie wissen, wenn der das in dem Alter kann, unser Kapitän, dann müssen wir nachziehen und müssen auch immer wieder liefern. Und deswegen war es für mich dann irgendwann der Zeitpunkt, kann ich das noch aufbringen? Immer wirklich Tag für Tag diese Leistung bringen. Da bin ich zum Entschluss gekommen, nee, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt am Ende der Saison eben. Und deswegen habe ich das den FC Bayern ja frühzeitig eben mitgeteilt, weil ich eigentlich noch ein Jahr Vertrag hatte. Ich kann das dieses Jahr noch aufrechterhalten, aber dann ist für mich der Zeitpunkt im Sommer eben Schluss zu machen. Ich hatte aber das nicht am nächsten Tag aufwachen. Für mich war am nächsten Tag einfach schön mit der Familie aufzuwachen, eben das nicht mehr zu haben. Und es war aber auch nicht so ein Unterschied, weil ich bin einfach im Urlaub gegangen, wie es eben nach der Saison immer war, wenn keine EM oder WM angestanden ist. Also man geht halt dann im Urlaub. Ich habe mir nur ein Datum gesetzt. Wann geht's für mich wieder los? Nicht mit der Vorbereitung, sondern halt eben mit dem Büro, mit Stiftung, mit Unternehmen. Wann? Da habe ich mir schon einen Tag gesetzt. Da ich gesagt, so, jetzt musst du aber wieder raus in der Früh.
Ein perfekter Ausstieg, wenn man so will. Nun betonst du immer, wie sehr du Fußball liebst, den Fußballsport liebst. Und du hast den Ausstieg gefunden vom Sportlich am Feld. Aber du warst auch bei der EM natürlich tragend mit dabei. Und eine Frage, die immer wieder kommt, neulich waren vor ein paar Tagen die BMW International Open, die erste Frage der Journalisten. Herr Lahm, könnten Sie sich denn vorstellen, im deutschen Fußball, nicht am Feld, aber da ist ja momentan einiges im Umbruch, da eine tragende Rolle zu übernehmen. Bei der EM warst du schon mit dabei, wäre das was?
Ja, ich war ja, also ich habe dann eben mein Karriereende 2017 gehabt und bin dann schon nicht mal ein Jahr später, also in der Bewerbungsphase zu der Vergabe der Euro 2024 ins Team gekommen. Dann haben wir den Zuschlag bekommen Ende 2018. Und dann ging es eigentlich schon los mit der Vorbereitung mit der Euro 2020, die dann in 21 stattgefunden hat, wegen Corona. Da hatten wir 4 Spiele ja in München. Also da war ich dann schon, also insgesamt war ich dann von 2018 bis September, Oktober 2024 beim DFB sozusagen. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das angenommen hätte, wenn wir, da sind wir wieder beim Anfang, wenn ich die WM 2006 nicht erlebt hätte hier, weil da habe ich einfach gespürt, was so große Veranstaltungen, große Sportveranstaltungen in unserem Land bewirken können. Und dadurch war es für mich klar, ich helfe, die Euro nach Deutschland zu bringen. Ich will wieder so ein Ereignis schaffen, wo die Menschen zusammenkommen, Gemeinschaftserlebnis für Deutschland schaffen. Deswegen war es für mich klar, aktuell fühle ich mich eigentlich so wohl, wie es ist. Also deswegen bin ich nicht auf der Suche nach irgendeinem Job. Ich habe meine Stiftung, ich habe mein Unternehmen mit Schneekoppe eben. Ich bin Berater beim VfB Stuttgart auf Vorstandsebene. Ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Familie. Also mir geht's sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich nicht auf der Suche. Ich bin ja noch seit längerem jetzt auch schon Co-Trainer. Jetzt dann der U15 vom FT Gern. In der Mannschaft spielt mein Sohn. Und das macht mir einfach Freude. Also ich bin ja im Fußball sozusagen. Ich habe vorher gesagt, man sucht sich eine Mannschaft oder man braucht ja irgendwie was anderes. Das kann man natürlich beruflich suchen, was ich natürlich auch habe. Aber ich habe es mir auch gesucht irgendwie mit der Mannschaft meines Sohnes, mit den Eltern da, mit dem Trainerteam. Es macht super viel Spaß einfach und erlebe das auf einem anderen Niveau natürlich, aber mit viel, viel Freude.
Spielt ihr auch Verteidiger oder Mittelfeld?
Nee, der spielt vorne.
Oh.
Ja, sag mal. Philipp, wenn du über deine rechte Schulter schaust, siehst du eines der Logos, das im Weltfußball am meisten geehrt wird. Also der FC Bayern gehört, glaube ich, mit Real Madrid. Mittlerweile hat sich Paris auch ein bisschen so dazu gebracht und mit ein paar großen Vereinen Barcelona sicherlich zu den größten Adressen im Weltfußball. Du hast diesen berühmt-berüchtigten, Achtung, Stallgeruch, den man ja hier beim FC Bayern lange Zeit so gerne geschätzt hat. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, alles Granden. Du bist ja noch jung. Irgendwann doch vielleicht nochmal zurück zu dem Verein, den du so lange mitgeprägt hast? Oder ist das
so, wie ich gerade eben gesagt, also das DFB so wie FC Bayern. Also ich bin nicht auf der Suche nach einem Job, weil mir geht's so gut.
Hört Uli Hoeneß gerade zu.
Also mir geht's so gut, deswegen bin ich auf der Suche. Trotzdem, man soll nie sagen. Also ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich find's immer gut und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass ehemalige Spieler, die das erlebt haben auf dem Platz, das betrifft den FC Bayern, aber auch die Nationalmannschaft. Es ist absolut hilfreich. Spieler haben genau das erlebt. Die wissen, wie Situationen sind, wie eine Mannschaft funktioniert. Das wissen Spieler. Sie müssen sich andere Eigenschaften noch hinzuarbeiten. Aber jemand, der das nie erlebt hat auf dem Platz, kann sich das nicht einfach so erarbeiten. Also das hat man erlebt oder man hat es nicht erlebt. Und deswegen bin ich, und das hat den FC Bayern ja immer ausgezeichnet, eben das, so wie du richtig gesagt hast, dass ja immer ehemalige Spieler in Führungspositionen eben waren. Ich kann noch von meinen Trainern sprechen, die ich hatte. Das war schon immer schön, ehemalige Spieler eben als Trainer auch zu haben, weil sie so viel einfach Wissen selbst erfahren haben und das dann eben weitergeben können. Das hat natürlich immer, finde ich, sehr geholfen und hat mir immer große Freude gemacht, sich mit ihnen auszutauschen, ob es Pep, Jupp, Carlo, Ancelotti waren. Also das hat einfach immer Freude gemacht mit denen, die das wirklich dann auch auf dem Platz damals, in einer anderen Zeit natürlich, aber erlebt haben.
Es gibt diesen Begriff, den hört man immer wieder, eben auch im Zusammenhang mit Stallgeruch, die berühmte FC Bayern DNA. Was ist die FC Bayern DNA? Wenn man jetzt dich aufschneiden würde, was würden wir dann sehen? Was würde da rauskommen bei einem DNA-Test?
Ja, ich würde auf, also Leistungsbereitschaft natürlich, also das lernt man einfach von klein auf dann beim FC Bayern. Man ist in der Regel immer der Favorit und du musst zum richtigen Zeitpunkt immer Leistung bringen. Das bedeutet immer beim Training und bei den Spielen. Ich glaube, dass es auch eine gewisse Heimatverbundenheit ist und Identität mit dem Verein eben. Ich glaube, dass das so die wichtigsten Eigenschaften sind, die man da haben muss. Das gilt aber sicher für andere auch. Also deswegen, ich glaube, es ist ja nicht nur für den FC Bayern, sondern das gilt ja allgemein. Also deswegen weiß ich nicht, ob es speziell anders ist. Natürlich ist der FC Bayern, und wenn man das von klein auf miterlebt, eben dieses, man kann auch sagen, dieses liefern zu müssen immer, weil man ist verpflichtet als FC Bayern zu gewinnen. Das prägt natürlich einen. Und das ist natürlich knallharte Selektion, auch in der Jugend schon. Da wird schon aussortiert. Also Leistung bringen, dieser Mannschaftsgedanke, immer wieder eine Runde weiter zu kommen, dieses Selektionsverfahren sozusagen, das ist schon knallhart. Also da muss man sich schon durchsetzen, da braucht man Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen. Das gehört alles dazu und das lernt man halt beim FC Bayern dann schon in jüngsten Jahren. Ich bin mit knapp 12 Jahren dann zum FC Bayern schon gekommen. Also da geht's dann los in Selektion und alles.
Mir ist an mir, das Motto. Steht ja dafür, steht in dem Trikot drin. Mir hat mal ein hoher Fußballtrainer erzählt vor ein paar Jahren, jetzt kommen wir zum Thema Sachverstand, den du sagst, dass du Trainer hast, die das auskennen, aber es geht ja auch um andere Ebenen. Und wenn man den deutschen Fußball gerade anschaut, der sagt, er kam beim DFB in eine Sitzung, 25 Leute am Tisch und sagt, Ralf, du glaubst das nicht, ich war der Einzige, der mit Fußball als Trainer was zu tun hatte. Da saßen nur Rechtsanwälte, Marketing-Experten und sonst was. Ist das auch ein Problem bei uns, dass wir momentan auch im deutschen Fußball zu wenig Leute haben, die da mitreden, die das, wie du, einfach wissen, um was es geht, mal ganz pauschal gesagt.
Ja, also es hilft und ist natürlich wichtig. Ich finde, dazu gehört halt eben so eine Klarheit. Also was ist wichtig? Wie passt wer zu wem? Also in der Regel stehen die besten Spieler auf dem Feld. trotzdem müssen sie ja auch irgendwo zusammenpassen. Und das zu wissen, das ist hauptsächlich, haben das Spieler, die auf dem Platz waren, vielleicht auch da schon strategisch gedacht haben. Hier beim FC Bayern ist ja ein Spieler, der war Innenverteidiger mit Vincent Kompany, der das erfahren hat als Spieler, der damals schon ob es bei Man City war oder wo auch immer, ein Stratege eigentlich schon auf dem Feld war, der die Kabine kennt, einfach wie sowas funktioniert. Er war Kapitän, also da spricht schon vieles, da ist schon sehr, sehr viel da, was man haben muss eben, um trotzdem, wenn man jetzt auch zum DFB schaut, auch da, das ist natürlich breit gefächert. Es betrifft nicht immer nur den reinen Fußball auf dem Platz. Also da gehört noch so viel dazu, für was der DFB zuständig ist. Und das vergisst man vielleicht auch manchmal. Also es müssen schon noch andere Experten auch da sein. Aber den Fußball, da ist es immer hilfreich, wenn wirklich Fußballfachleute da das Sagen eben haben und den Weg vorgeben. Und das betrifft ja den FC Bayern auch.
Ich weiß, dass viele, die uns hören, auch noch ein bisschen warten, dass wir nochmal über die WM sprechen. Das machen wir gleich. Aber eine Frage noch. Du hast den Namen gerade gesagt. Vincent Kompany, wie auch immer man ihn richtig aussprechen will. Da wird ja viel gestritten, Land auf, Land ab. Aber es ist völlig egal, wie man ihn nennt. Denn ich glaube, dieser Mann ist tatsächlich eine der größten Trainerüberraschungen, oder? Oder hat es dich nicht überrascht, dass der so durchgestartet ist? Er war ja gefühlt damals, ich war auch in dieser Berichterstattung mit drin und ich muss sagen, hätte ich nie für möglich gehalten. DEF-Lösung, irgendwas, wer alles vom Hof gerannt ist, so schnell konntest du ja gar nicht gucken, jeden Tag eine andere Nachricht. Hat dich das überrascht und was macht ihn so aus? Ich höre ganz viel, sagen viele, die mit ihm zu tun haben, die benutzen den Begriff emotionale Intelligenz.
Ja, war es überraschend, also ja, es war auf der einen Seite überraschend, weil seine Trainer-Vita eben nicht so war, dass er zum FC Bayern passt. Wenn man aber seinen Spieler-Vita sieht, finde ich eben, hat er genau das, wovon wir vorher gesprochen haben. Also er war auf dem Spielfeld ein Stratege. Er hat sicher gelernt vom Pep auch am Ende seiner Karriere sozusagen, weil er unglaublicher Pep eigentlich Fachmann ist, was Taktik und alles betrifft. Er war Kapitän, also er sprach schon, also als Spieler spricht sehr, sehr viel, dass er eine Führungsrolle übernehmen kann nach der aktiven Fußballkarriere. Die Trainer-Vita hat jetzt nicht für ihn gesprochen beim FC Bayern, aber das eine ist ja das auf dem Feld, was er gemacht hat und er genau sieht, wer passt zu wem, wer ist meine Mannschaft. Er hat sich ziemlich früh festgelegt, wer seine ersten 11, 12 Spieler, 13 Spieler vielleicht sind, hat so eine klare Hierarchie in der Mannschaft gebildet. Jeder hat da seine Rolle, die Ersatzspieler oder Ergänzungsspieler wissen, welche Situation sie haben und was sie leisten müssen, um in die Mannschaft zu kommen. Also diese Klarheit hat er der Mannschaft gegeben. Und wie du gesagt hast, diese Ruhe, diese Klarheit, diese soziale Intelligenz vielleicht auch, diese Kommunikation, die ich nicht aus nächster Nähe jetzt beurteilen kann, aber die er in die Mannschaft hat, die er aber vor allem nach außen hat, das ist sicher was eine große Stärke von ihm ist und somit er unglaublich viel Ruhe in den Verein gebracht hat, er sich nicht zu allen Themen äußert, er genau weiß, dass er und das wissen wir alle, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge immer noch beteiligt sind sozusagen, dass er da nicht zwischen irgendwelchen Machtkämpfen oder was auch immer, er hält sich da raus. Also für mich macht das einfach unglaublich clever, unglaublich klug und somit hat er Ruhe in den Verein gebracht und stärkt seine Mannschaft, stärkt seine Spieler und das sieht man einfach auf dem Feld. Ich bin gespannt, fußballerisch, ob er die Mannschaft jetzt weiterentwickelt, nochmal einen Schritt weiterbringt, weil beim FC Bayern geht es nicht mehr um die nächste deutsche Meisterschaft, sondern um das internationale Geschäft. Und sie waren wieder nah dran. Ich finde, sie sind da ein bisschen an die Grenzen gestoßen, gegen Real schon teilweise, aber auch gegen Paris eben. Und da bin ich gespannt. Also natürlich wünsche ich mir das. Ich bin gespannt, ob sie da nochmal eine Entwicklung nach vorne machen können.
Was fehlt in deinen Augen noch in der Entwicklung? Zu Real?
Also man hat gesehen, dass Paris dann eben ihr Spiel vom ersten Spiel zum zweiten, dass sie Erfahrung gesammelt haben im ersten Spiel und dass sie ihr Spiel ein bisschen anpassen konnten. Dann eher defensiv dann gespielt haben. Natürlich sind sie hier auch früh in Führung gegangen, konnten sich dann ein bisschen anpassen. Ich bin immer ein Freund von Raumdeckung, Raumverteidigung. Bayern spielt enorm viel im 1 gegen 1, was sehr laufintensiv ist. Und wenn du die 1 gegen 1 Duelle dann eben mal verlierst, das hat man gegen Paris zum Beispiel gesehen, hat man aber auch schon gegen Real Madrid gesehen, dann wird es sehr gefährlich, weil dann eben ein 1 gegen 1 schon weg ist und der Spieler dann auf die Abwehr zulaufen kann. Da bin ich einfach gespannt, wie man das anpassen kann, vielleicht für die Zukunft, um nochmal einen Schritt in Richtung Champions League-Titel dann eben auch zu machen.
Wir haben über Trainer gesprochen, die eben ja diese Erfahrung vom Spielfeld, diese Ruhe, diese Führung wäre, ist, und wir wissen ja mittlerweile, sind wir einen ganzen Schritt weiter als letzte Woche, dass Jürgen Klopp es machen wird, wenn man sich jetzt einigt mit Red Bull und so weiter. Ist Jürgen Klopp so einer? Ist er auch schon wegen seinem Alter und wegen dem, was er schon alles erreicht hat, einer, der auch diese Kompetenzen hat, die es braucht, um vielleicht jetzt nach 3 Weltmeisterschaften, du hast das letzte Woche selber gesagt, dann ist es, beim ersten Mal ist es vielleicht noch Pech oder irgendwas stimmt nicht, aber wenn es 3 ist, ist es eine Serie und dann ist es schon eher ein strukturelles Problem.
Ja, es ist schwer jetzt über Namen, finde ich, immer zu sprechen, also deswegen würde ich gerne über das Große und Ganze sprechen, aber Jürgen Klopp, natürlich, er hat eine unglaubliche Erfahrung, er hat den Trainerjob, also er war auch früher Fußballer, aber hat vor allem den Trainerjob von unten bis nach ganz oben durchlebt und sehr, sehr viel Erfahrung eben in der Hinsicht. Ich finde, erst sollte man sich analysieren, der Verband analysieren, an was liegt es wirklich, weil es ist kein Zufall, dass wir zweimal in der Vorrunde ausscheiden und einmal im 16. Finale und dazwischen bei den Europameisterschaften auch nicht unbedingt geglänzt haben. Das darf man nicht vergessen. Also über einen längeren Zeitraum sind wir als Fußballnation mit vielen Einwohnern, mit vielen Spieler und Spielerinnen, die heranwachsen sozusagen, haben wir schon eine große und gute Voraussetzung, erfolgreich Fußball zu spielen, auch mit der Nationalmannschaft. Und da, glaube ich, sollten wir uns eher wieder, woran liegt es eigentlich? Und diese Analyse kann nicht innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen sein, sondern die muss dauern. Und wer ist dann der Richtige, um das zu beheben sozusagen oder die richtigen Ansätze eben auch zu haben? Welche Idee passt am besten zu unserem Fußball? Da nehme ich immer gerne den Vergleich von anderen großen Nationen. Also wenn man Frankreich anschaut, dann haben sie einfach eine unglaubliche Klarheit. Deschamps, Einfluss auf die Mannschaft, hat die entwickelt über Jahre, spielen immer gleich. Also da wird nicht herumgedoktert, ob sie mit 4er, 5er, 3er Kette spielen, ob sie mit 2 Spitzen oder was. Sie spielen immer gleich. Also, weil bei uns heißt ja oft, dann kann sich der Gegner immer drauf einstellen. Nee, man perfektioniert seine Art und Weise zu spielen. Man kann immer im Detail kleine Veränderungen vollziehen, vor allem in der Nationalmannschaft, weil man nicht so viel Zeit hat. Spanien, klare Identität mit dem spanischen Fußball. Wie spielt der spanische Fußball? Alle Spieler. Ich weiß nicht, ob sie noch so eine überragende Einzelspieler haben, wie zu meiner Zeit, wo sie so unglaublich mit Xavi, mit Iniesta, mit Busquets, Puyol, wen auch immer, also kann man noch ein paar aufzählen. Also unglaubliche Einzelspieler, die eine unglaubliche Mannschaft dann waren. Ich weiß gar nicht, ob sie noch so gute Einzelspieler haben. Sie haben vereinzelt immer noch überragende Spieler, aber die Masse an Einzelspielern weiß ich nicht. Aber jeder weiß, was er zu tun hat auf dem Feld und sie harmonieren als Mannschaft unglaublich gut zusammen. Argentinien. Eine unglaubliche Mannschaft, die sich auch entwickelt hat, wo sich jeder committed hat für die Nationalmannschaft, wo einer Freiheiten hat, das alle akzeptieren, dass einer ein bisschen Freiheiten hat in der Defensive, weil sie wissen, was Lionel Messi für unglaubliche Qualitäten und wie wichtig er für die Offensive ist und wie er die Mitspieler einstellt. Also sie haben alle, die großen Nationen, eine absolute Klarheit, wie sie Fußball spielen wollen und wie sie agieren. Und das, glaube ich, fehlt bei uns. Wir wissen immer noch nicht, ob wir lieber Ballbesitz haben, ob wir gerne Tiki-Taka spielen, ob wir dann doch abwarten und lieber auf Konter auch mal spielen. Und da fehlt uns einfach Klarheit, wie wir als Deutschland eigentlich Fußball spielen wollen. Und das, glaube ich, hatten wir früher. Wir hatten immer den klaren Neuner, wir hatten immer Verteidiger, die Verteidiger waren. Also das hatten wir immer als Nationalmannschaft. Diese Klarheit, wer sind unsere 7, 8 Spieler in der Nationalmannschaft, die die Verantwortung haben, wenn es gut läuft, aber auch die Verantwortung haben, wenn es nicht so gut läuft. Das wusste man. Die sind immer da, sie spielen, sie haben die Verantwortung, natürlich mit dem Trainerteam und alles. Aber das will ich sagen, darauf sollte man sich jetzt konzentrieren eben. So kompliziert ist es an sich nicht.
Müssen wir back to the roots, du hast ja schon gesagt, die deutschen Tugenden, reingehen, in die Zweikämpfe gehen, für den Mitspieler fighten. Heutzutage spricht man ja fast immer nur von den Laptop-Trainern und wenn man so die Bilder sieht, es fällt irgendein Tor, alle schauen sofort aufs Laptop, was ist passiert. Früher hat man gesagt, das Runde muss ins Eckige, Einsatz und jeder hält seine Position. Sind die ja auch zu verkopft inzwischen in Deutschland? Du hast gesagt, die Gesellschaft ändert sich natürlich. Heute hat man einen Laptop, das hat man vor 20, 30 Jahren nicht gehabt. Aber einfach mal so diese hemdsärmlichen Trainer, die draußen stehen, man hat das Gefühl, da funktioniert es fast ein bisschen besser. Also die anderen Trainer sehe ich nicht so oft auf Laptop zu schauen wie in Deutschland.
Bisher. Ja, also es ist ja auch ein Vorteil. Also ich finde schon die Digitalisierung auch im Fußball, die Daten, die man hat und so, das ist absolut hilfreich. Also das hilft dem Trainer, es hilft aber auch dem Zuschauer teilweise Dinge zu verstehen. Nur das geschulte Auge und das Miteinander. Entschuldigung.
Deswegen haben wir nachgegossen gerade.
Philipp trinkt.
Aber das Miteinander, wie passt wer zusammen und wie muss ich agieren und wie zum Beispiel jetzt auch gegen Paraguay eben, wo wir kaum Torchancen hatten, viel zu statisch gespielt haben und so. Also da kann man von außen Eingriff nehmen und sagen, so, wir müssen oder der Spieler muss mehr nach vorne. Auf der anderen Seite kann natürlich ein Spieler auch Eigeninitiative ergreifen und sehen, wenn es so nicht geht, muss ich mich mehr bewegen. Ich kann nicht nur in meiner Position verharren. Ich muss mehr unterstützen oder was. Also Daten kann man schon gut nutzen. Man muss sie sinnvoll nutzen, finde ich. Und das geschulte Auge, und deswegen sage ich, das ist halt oft so, dass Spieler oder Trainer, die früher Spieler waren, auf einem gewissen Niveau, sehen Dinge besser und sehen vielleicht auch, was braucht es jetzt gerade in der Situation. Und da ich kann natürlich auf dem Laptop schauen und kann sehen, was war der Fehler oder wo ist der Raum. Es hängt natürlich immer noch ein Spieler dran, ein Gegenspieler, also und eine gegnerische Mannschaft. Also deswegen, Daten finde ich super, die gehören jetzt dazu, sind auch sinnvoll, weil die einfach unterstützend, aber es geht immer noch am Ende um Menschen und da muss man auch noch menschlichen Einfluss haben.
Philipp, da brauche ich keinen Laptop, das sehe ich Woche für Woche, wenn ich Spiele des FC Bayern kommentiere, das sieht die Bundesliga, das sieht die Fußballwelt, das sieht die Champions League. Wir haben in der Mitte mit Joshua Kimmich einen der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, sage ich jetzt und da gibt es einige, die sagen und andere sagen, absolut so ist es. Warum muss der hinten rechts spielen? Du warst einer der besten Rechtsverteidiger hinten auf der Welt, der mit Druck nach vorne, mit Geschwindigkeit. Wo sind uns die Rechtsverteidiger verloren gegangen? Warum gibt es in Deutschland keine Rechtsverteidiger? Warum muss jemand aus der Mitte, wo er überragend ist, wo seine Qualitäten zum Einsatz kommen als Führungskraft, warum muss der hinten rechts spielen? Und es funktioniert ja nicht wirklich so 100%, wie es funktioniert, wenn er in der Mitte spielt.
Ja, also Punkt 1 wäre für mich, ich würde meine besten Spieler dahin stellen, wo sie am besten sind. Also das hilft einfach eine Mannschaft und man gibt den Spielern ja...
Also Kane nicht ins Tor.
Ja, ich würde auch einen Kane nicht über den Flügel kommen lassen. Also jetzt, wir brauchen ja nicht übertreiben in Positionen. Ich glaube, bei anderen Nationen kommt auch keiner auf die Idee, Petri als Rechts- oder Linksverteidiger aufzustellen. Also der ist Mittelfeldspieler und da gehört er hin und da spielt er. Und Joshua Kimmich spielt eben seit... ich weiß nicht, 10 Jahren auf absolutem Top-Niveau bei einer der Mannschaften, die jedes Jahr um die Champions League mitkämpfen, die knapp im Halbfinale ausgeschieden ist gegen Paris. Und er spielt da jedes Spiel. Jedes Spiel. Also der ist da. Er ist unser Kapitän der Nationalmannschaft. Also stärke ich doch diesen Spieler und lass ihn da spielen, wo er am besten ist. Und warum gibt es keine Rechtsverteidiger? Ich glaube, wir haben, wenn ich unsere, also insgesamt die Verteidigung anschaue, das betrifft nicht nur Deutschland und so, sondern betrifft mehrere Nationen, weil ich glaube, es fallen so viele Tore wie noch nie, glaube ich, bei einer Weltmeisterschaft. Man kann sagen, ja, die Offensive ist besser geworden. Ich habe eher das Gefühl, das Verteidigen, auf das wird nicht mehr so viel Wert gelegt. Also in den 1-gegen-1-Duellen, defensives Verhalten, wie verhalte ich mich? Und ich glaube, das wird heutzutage nicht mehr so geschult, weil wenn ich Zweikämpfe anschaue, dann denke ich mir, so daran wird nicht mehr wirklich gearbeitet, an dieses Zweikampfverhalten in der Defensive. Das betrifft auch nicht immer nur Abwehrspieler, sondern auch Mittelfeldspieler. So das defensive Zweikampfverhalten, wie ist mein Abstand zum Gegenspieler, weil das ist enorm wichtig. Ich war auch nicht der schnellste Spieler auf dem Feld. Aber ich wusste, welchen Abstand muss ich halten? Wann kann ich angreifen? Wann muss ich vielleicht verzögern, dass mir einer hilft und so? Also das Miteinander in der Defensive, aber vor allem das 1 gegen 1, das Defensivverhalten, finde ich, habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so trainiert wird, wie es früher eigentlich der Fall war. Und dann muss ich auch sagen, auch da muss ich mich halt manchmal festlegen, wer sind meine Spieler? Also ich will nicht immer zurückschauen und so, aber es ist auch möglich, wir haben mit Benedikt Höwedes gespielt, als Linksverteidiger. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel er davor Linksverteidiger gespielt hat. Aber man kann auch mit einer anderen Position oder wenn man gewohnt ist auf einer anderen Position, diesen Part ausfüllen. Man weiß aber, dass Benedikt Höwedes nicht im Spiel viermal über links dribbeln wird und mit links reinflanken wird. Aber er hat jedes Spiel bei uns gemacht. Er hat ein überragendes Turnier für uns gespielt und er war so wichtig für unsere Mannschaft auf dieser Position. Also das kann man auch kompensieren durch andere, aber ich muss mich halt festlegen. Ich muss jemandem das Vertrauen geben. Du bist der Spieler. Und ich kann nicht aus dem Benedikt Höwedes einen linken offensiven Spieler machen. Aber ich weiß, er schmeißt sich in jeden Zweikampf. Er kann verteidigen. Er kann 1-gegen-1 Duelle aufnehmen und die verteidigen. Also er kann wichtig sein. Und so muss ich mich halt frühzeitig festlegen einfach und zu sagen, okay, du füllst diese Rolle aus. Da müssen halt daneben oder davor müssen halt andere dann spielen oder agieren in einer anderen Rolle. Also ich habe meine Spieler am liebsten auf der besten Position. Vor allem die Führungsspieler müssen auf ihrer besten Position agieren. Drumherum kann man ein paar Anpassungen eben machen. Nur ich muss diese Klarheit, und das ist das, was ich bemängel aktuell in Deutschland, diese Klarheit, wie wollen wir Fußball spielen und wer passt dann am besten?
Es wird sich ja was ändern. Wir sind allen guten Mutes, dass das ein bisschen besser wird. Und jetzt sind wir schon mit der Stunde zu Ende. Aber ein Thema müssen wir noch ansprechen. Das geht ganz global um den Fußball. Und da können wir ganz frei drüber reden, gerade in diesen Tagen. Wir sind noch mittendrin. Die Meldung kam raus, dass bei der WM jetzt von ganz, ganz oben Einfluss genommen wurde, um eine rote Karte wieder zurückzunehmen von den Amerikanern. Trump hätte da angerufen und Gianni Infantino hat Einfluss genommen. Also wenn die Sachen so stimmen, die da rauskommen und die Medien berichten drüber, wo kommen wir im Fußball gerade an da? Also international, wir reden jetzt nicht über den FC Bayern, die Bundesliga. Es ist sogar meine Frau, die mit Fußball nicht viel zu tun hat, außer dass sie HSV-Fan ist, sagt zu mir, hast du das gelesen? Das ist ja Wahnsinn. Unfassbar, was da gerade passiert. Oder ist das einmalig ein Erlebnis in den USA? Oder ein FIFA-Problem?
Es wird oft, der Fußball wird benutzt und da muss man aufpassen und da muss die FIFA auf jeden Fall aufpassen und wir haben ja vorher über den VAR gesprochen. Jetzt haben wir ja eine Situation, wir sprechen ja gar nicht über den VAR, weil der VAR hat in der Situation ja eingegriffen. Er hat gesagt, das ist eine Tätlichkeit, also es war nicht absichtlich, aber er gefährdet den. Also er sagte schon zum Schiedsrichter, schau dir das lieber mal an. Der Schiedsrichter schaut es an, trifft die Entscheidung, stimmt, der VAR, du hast recht, ich habe es mir nochmal angeschaut und ich entscheide, das ist eine rote Karte. In den Statuten, so was ich jetzt gelesen habe, also keine Sicherheit, aber steht auch drin, dass jeder, der eine rote Karte bekommt, ein Spiel sicher gesperrt wird. Also es gibt klare Regeln dafür. Also einmal, der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung gemeinsam mit dem VAR, dass es eine rote Karte ist. Und dann wird entschieden, das stimmt gar nicht, also es ist keine rote Karte, weil dann ist es ja anscheinend keine rote Karte, weil in den Regeln steht ja, er müsste ein Spiel gesperrt werden. Und das ist ja, wo kommen wir dann hin? Also wenn, ich sage bis heute noch, das Schöne ist am Fußball, dass es klare Regeln gibt, dass sich alle dran halten müssen, sonst fliegt man vom Platz eben. Und das gilt nicht nur in meinem Heimatverein bei der FT Gern, sondern es betrifft Bayern, es betrifft Deutschland, das betrifft Europa und die ganze Welt. Die Regeln im Fußball sind überall gleich. Wenn wir jetzt aber so anfangen, dass dann Regeln eben einfach geändert werden können, dann wird's schwierig.
Nimmt der Fußball, das ist so, wenn man so manche Menschen hört im Moment gerade, die sind so unglaublich genervt von vielem, was passiert. Es wird jetzt, früher gab's zwar mal 45 Minuten, heute sind es was, 4x22,5 oder so ähnlich, wer weiß.
Plus 10 und 10 plus 10 dann noch.
Ja, also, und wenn Gianni Infantino sich ein American Football Spiel anguckt, dann wird es demnächst noch eine Two-Minute-Warning geben. Das heißt, da kann man in der 43. und in der 88. Minute ja auch nochmal unterbrechen. der Fußball, so hat man manchmal den Eindruck, unter diesem FIFA-Präsidenten, der das Ding einfach so macht, wie er will, verliert gerade so ein bisschen ja auch die Nähe zu den Leuten, die sagen, ey, das ist ja ein Selbstbedienungsladen.
Ja, man hat phasenweise den Eindruck eben, dass manches so zugeschachert wird oder rumgeschoben wird, wie es halt gerade irgendwie passt. Und das darf einfach nicht sein. Und dann muss man halt schauen, wir müssen halt, also da ich Turnierdirektor der Euro 2024 war in Deutschland, viel mit der UEFA dann eben auch zu tun hatte, wir müssen halt unsere Werte vertreten einfach. Und wir müssen es so organisieren, dass wir solche Großveranstaltungen so nutzen, wie wir sein wollen und wie wir miteinander leben wollen und alles. Und es wird immer wieder Turniere geben, wo die oder es gibt immer wieder Vergaben, wo Turniere hinvergeben werden, wo wir vielleicht nicht zu 100% einverstanden damit sind. Also müssen wir die Turniere, die bei uns sind, und da würde ich in erster Linie sagen, in Europa müssen wir unsere europäischen Werte eben vertreten, zeigen und offen nach außen tragen, weil andere versuchen auch den Fußball zu benutzen für ihre Interessen. Und somit müssen wir sie für unsere Interessen nutzen. Und unsere Interessen sind Demokratie, ist freiheitlich zusammenleben, offen, mit klaren Regeln, so wie wir in Europa eigentlich zusammenleben. Und deswegen würde ich das für wichtiger betrachten. Wir müssen uns schauen, dass wir so sind, wie wir uns das vorstellen und wie wir miteinander leben wollen. Und da gilt es für mich vor allem, gemeinsam mit der UEFA einen Weg zu gehen eben.
Unglaublich klare Worte und eine Verteidigung unserer Werte. Vielen Dank, Philipp Lahm, für das Gespräch.
Ich hätte noch eine wichtige Frage. Eine wichtige Frage. Philipp, wer wird Fußball-Weltmeister?
Das haben wir vergessen.
Das müssen wir doch jetzt fragen. Also jetzt hat er ja vor allem also heute Nacht bis um Mitternacht Fußball geguckt und guckt auch in der nächsten Nacht. Er schaut ja viel scheinbar.
Ich schaue auch gerne Fußball. Macht ja auch Spaß. Also es macht Spaß, weil ich finde, bei diesem Turnier sieht man halt mit 48, ich fand toll, weil man andere Nationen sehen,
mit was für eine
unglaubliche Leidenschaft die spielen. Wir sind halt gewohnt, Entschuldigung, jetzt hole ich wieder ein bisschen aus, aber wir sind gewohnt, wir sind immer dabei. Für andere Nationen ist es einmalig. Und was das für diese Nation betrifft, wenn die Spieler da sind, viele können oder manche können vielleicht auch hin, obwohl es extrem teuer ist, aber auch in dem Land, wie dann gemeinsam Fußball geschaut wird, das ist einfach, finde ich, herrlich. Und das ist einfach toll, weil das eben Teilhabe an so einem Turnier einfach ist. Deswegen schön, wie man die Leidenschaft bei den Spielern und für die geht's dann um alles bei so einem Turnier. Mein Favorit ist immer noch Frankreich. Sie sind unglaublich talentiert. Ich finde, sie treten auch unglaublich gefestigt und als Mannschaft auf, was auch nicht immer der Fall war bei den Franzosen, das jetzt zu sehen. Und ich sage, wenn, dann kann sie nur eine Nation aufhalten und das ist Argentinien. Weil ich einfach davon, sie haben diese Härte, sie haben diese Klarheit in der Defensive, also geordnet Fußball spielen aus der Defensive heraus und sie haben einen, den durfte ich schon selbst auf dem Platz erleben, der ist echt ganz okay, mit Lionel Messi, der ist echt okay, also der kann ordentlich Fußball spielen und deswegen sage ich, wenn es Frankreich nicht wird, kann sie nur Argentinien aufhalten.
Das war noch ein besseres Schlusswort. Wir sind mal sehr gespannt, ob du recht behältst.
Ich auch.
Wir sagen vielen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin, vor allem mit deiner Stiftung, die so tolle Sachen macht und weiterhin mit deinen Gedanken rund um den Fußball, nicht nur in Deutschland. Vielen Dank.
Danke euch. Dank.
Danke, Philipp.
Und immer geschmeidig bleiben.
Geschmeidig. Der Mehr als Fußball Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalil.